Entschuldigung.
Mach das Handy aus.
Ja, ich mach's auf.
Das ist unprofessionell.
Also, wie sollen wir das einleiten mit Jörg
Bormann?
Zauberer. Jörg Bormann, Zauberer. Ach, der war schon toll.
Ja, ich fand auch eine super Folge. Aber deswegen brauchen wir auch ein gutes Intro.
Okay, du rufst mich an und ich sag, oh, ich hab grad hier einen Hasen gesehen. Vielleicht sowas? Und du sagst, apropos Hase.
Ich habe einen Zylinder auf. Oh. Hast du vielleicht irgendwie so eine große Schnur an Tüchern? Ich muss mal niesen.
Genau, sowas.
Vielleicht.
Oder ich habe 100 Euro gerade auf dem Boden gefunden. Ja, okay, das ist irrelevant. Ich weiß nicht, was das mit Zauberei zu tun hat.
Irgendwas mit Jungfrau in zwei Hälften sägen.
Genau,
sowas
wie, wo kriegt man eine Jungfrau her? Chris ist da. Vielleicht könntest du dann sagen, ich bin da. Wir haben ja auch viel über Golf gesprochen. Vielleicht sage ich, ich bin gerade beim Golfspielen.
Gibt es irgendein Wortspiel, das man aus Zauberer und Golf machen kann?
Zauberschläger? Schnittstelle? Wurmloch? Nee, jetzt sage ich nur noch Wörter gerade. Hex.
Hex. Was macht Tiger Woods mit einer Hexe? Hex. Ja, nee. Ja,
das war gut. Ich habe nämlich auch die ganze Zeit an Sex gedacht. Hex. Hex.
Wir sollten uns vielleicht schon fokussieren auf das. So, immer wenn jemand Sex sagt, kommt einfach Schleim in meinen Mund.
Sofort. Parat.
Das auch, ja, klar ist, dass ich Jungfrau bleibe.
Ja. Ach Gott, wo kriegen wir die Säge her? Sowas vielleicht, ich bin gerade hier am Sägen und dann sagst du, apropos Sägen.
Wir haben einen Zauberer zu Gast.
Genau.
Der hat auch schon viel gesägt. Was sägst du dazu?
Wir haben es, das ist super. Und ich sag, Chris, mein Gott, Hex.
Perfekt, das machen wir so.
Okay, cool, dann ist es okay, wenn ich mein Handy wieder anmache?
Ja, kannst du machen.
Schon von der Milchschaum, ich muss sagen, das ist sehr gut gemacht.
Okay.
Bist du eher Schwarzkaffee oder?
Ich trinke Kaffee schwarz.
Jörg, ich muss sagen, das sind die coolsten.
Ja, absolut.
Oder? Du kannst einfach reingehen und sagst, Kaffee schwarz.
Ja.
Ich glaube, man isst das so, das ist ultimatives, mein Ziel eigentlich im Leben. Ich habe nicht so viele Ziele, aber ist eines Tages zu sagen, schwarze Kaffee. Weil man fängt ja an, wir machen jetzt mal kurz die Geschichte von Kaffee, man fängt ja an mit Latte Macchiato. Mit ganz viel Milch und ganz viel Zucker.
Stimmt.
Dann irgendwann mal hört man damit auf und macht mal den Zucker weniger, dann nähert man sich an den Cappuccino, noch weniger Milch, dann kommt Flat White und das Ziel ist
Kaffee schwarz. Kaffee Americano.
Ah ja.
Wie die Spanier sagen.
Americano. Also, ja. Jörg, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Du bist nämlich von Beruf, das ist ein wahnsinnig toller Beruf, du bist Zauberer.
Ich bin Zauberkünstler, ja. Genau.
Wie sagt man das, wenn ich sage, was machst du, dass du sagst Zauberkünstler?
Ich bin Zauberkünstler. Also man kann auch Zauberer sagen, aber Zaubern ist auch eine Kunstform, auch wenn wir häufig belächelt werden, weil Zauberei so eine Assoziation sofort hat mit Kinderzaubern und irgendwelchen Onkels, die ein lustiges Sakko anziehen und dann komische Dinge machen. Also
die Coins.
Ja, genau. Und das ist so unser Image. Deswegen sind viele Leute auf dem Trip jetzt, die sagen, ich bin Zauberkünstler. Oder die ganz weggehen und sagen, ich bin Mentalist, um das einfach noch ein bisschen hochwertiger auszudrücken, obwohl die Mentalmagie eine Sparte der Zauberei ist. Aber das ist so, ja.
Ja, okay. Und das sind ja wahrscheinlich die größten Klischees, mit denen man zu kämpfen hat, oder? Wenn
Richtig.
Einer das sagt, also das sind diese...
Die Klischees sind eine Katastrophe.
Ja, das glaube ich, ja.
Na.
Und was kommt auch noch, kann ich mir vorstellen, ist zeig mal.
Ja, zeig mal einen Trick.
Ja, zeig mal einen Trick.
Kannst du meine Frau wegzaubern?
Ja,
kannst du aus mal 5 Euro 100 machen? Alles
aber
noch nicht gehört.
Hast du noch nie? Ja, das glaube ich, genau. Also, ich hatte darüber nachgedacht, du könntest ja so, ja, ich kann Geld verschwinden lassen.
Ja.
Das kannst du machen. Gib mir mal 20 Euro. Voilà,
genau,
weg.
Weg, genau.
Und aber deine Frau?
Spruch, den ich kenne.
Naja, deine Frau, der geht's gut.
Ja, genau. Der geht es super. Sie ist jetzt ganz woanders.
Mental.
Mental auf jeden
Fall.
Die
denkt nur noch an mich, muss ich sagen. Also wenn du möchtest, könntest du uns vielleicht ein bisschen von deinem Werdegang erzählen, so, weil ich habe ein bisschen recherchiert und man weiß, so wahrscheinlich aus der Kindheit, genau. Seit 8, ja. Houdini-Fan, aber ja, vielleicht so ein bisschen...
Ja, das ist so, was Wikipedia steht, da muss man das genau. So ein bisschen, so dass Wikipedia das auch akzeptiert, schreiben. Also letztlich ist es tatsächlich so, angefangen mit 8, wie die meisten Profi-Zauberkünstler, die wir hier in Deutschland oder auch weltweit haben, die entdecken irgendwann den Zauberkasten für sich. Dann gibt es irgendwann das erste Zauberbuch. Das fand ich spannend, das durchgelesen. Und vor allem, ich konnte eine Sache, die mein Vater nicht konnte, das fand ich toll. Mein Vater ist nämlich Schulleiter und der konnte immer alles. Und dann war es aber eine Sache, die er nicht so schnell verstanden hat und auch von der Technik. Und so habe ich gedacht, cool, das ist eine tolle Sache. Reden konnte ich schon immer als Klassenclown. Also habe ich gedacht, okay, machst dazu nochmal einen tollen Zaubertrick. Und so kam das dann, dass ich das dann weiter verfolgt habe in der Schulzeit, dann auch mal in der Schule bei Schulaufführungen aufgetreten als Zauberkünstler, bei Jugendwettbewerben mitgemacht. Mhm. Und
was war denn dein erster, sagen wir mal, Bühnenzauber?
Genau, Bühnenreif und Bühnenreif sind immer zwei Dinge. Also es ist ja, man hängt ja mal vom Niveau ab, aber tatsächlich mit 14 hatte ich den ersten großen Auftritt in einem auf einer großen Bühne, Theater mit 600 Leuten.
Oh,
das war so eine Jugend. So ein Jugendwettbewerb, so ein Talentwettbewerb, wo ich dann gedacht habe, ach, da melde ich mich einfach mal an. Es war, glaube ich, im Nachhinein betrachtet ein fürchterlicher Auftritt,
weil
man als Jugendlicher, als Kind, glaube ich, das noch nicht ganz so realisiert, was wirklich gute Zauberei ist. Aber ich finde das trotzdem immer toll, wenn Jugendliche sich ausprobieren, auf eine Bühne sich einfach unbedarft stellen
und sagen,
guck mal, ich kann das. Ja. Und dann voll davon überzeugt sind, sehe ich auch heute selber noch. Jugendliche, das finde ich total süß. Also ich hatte jetzt letzte Woche bei mir im Theater einen 13-Jährigen, der nach der Show dann ganz stolz mir zwei tolle Kartentricks gezeigt hat, mega aufgeregt war und total süß. Und voller Inbrunst diese tollen Sachen vorgeführt hat.
Ja. Das finde ich auch toll. Lustigerweise, ich habe sehr viel Verbindung mit Zauberei durch meine Ex-Freunde. Einmal hatte ich einen wirklichen, tatsächlichen Zauberer, aber nur ganz kurz.
Möchtest deinen Namen nicht sagen.
aber ich kann später gleich erzählen, was für einen Trick der mir beigebracht hat. Und dann auch mein jetziger Freund, der hat auch auf Hochzeiten, also wie ein kleiner Junge, also mit 13 oder sowas, hatte auch ganz viel Zauberei-Tricks gemacht. Ja. Und dass der jetzt noch angesprochen wird, dass sie sagen, wenn sie traurig sind, dann gucken sie meistens dieses Video, wie er als Kind Zauberei gemacht hat.
Ja, das ist auch das Schöne. Also bei allem schlechten Image ist es tatsächlich so, ich sehe es in meinen Shows, wenn du es gut machst und eine emotionale Komponente reinbringst und die Leute einfach abholst, sei es in der Comedy, ich spiele ja zwei verschiedene Shows auf der Bühne. Eins ist klassisch eine Comedy-Zaubershow, wo die Leute wirklich sagen, oh geil, ich kann hier schön lachen und der Humor ist von bis, mal ein bisschen mit Augenzwinkern, mal ein bisschen St. Pauli-lastig, bis hin zu Wunderzeit 2, wo es doch ein bisschen emotionaler wird, ein bisschen Geistergeschichten und wo die Leute sagen, wow, ich werde abgeholt, cool.
Genau, Wunderzeit, das wollte ich nur sagen, das ist das Theater.
Wunderkontur ist das Theater?
Genau, Wunderkontur und genau. Dann...
Die Shows heißen so,
Wunderzeit. Ah, genau, so habe ich das.
Genau.
Ja, nur für all die Hörer, die, genau, Wunderkantor, genau. Und dann gibt es aber auch noch ich springe jetzt mal ein bisschen in Themen, du hast ja auch eine Agentur.
Genau, die hatte ich bis vor kurzem mit meinem Partner, okay, artgerecht. Also bloß die Zeit fehlte dann alles wirklich professionell zu machen. Wir hatten, oder er macht es immer noch, wir haben Musical-Darsteller in Deutschland gemanagt, jetzt immer noch in den großen Produktionen, Verträge verhandelt.
Und lässt du die auch dann bei Wunderkantor spielen?
Genau, ja, also die sind tatsächlich, geben dann Gastauftritte für ihre Fans, sei es Enrico Tipperi, der den Genie gespielt hat, hat ein Exklusivkonzert gegeben, oder auch der Udo Küppers, der den Mozart in Wien gespielt hat, der gibt dann für seine Fans exklusiv ganz tolle Konzerte bei mir im Wunderkonto.
Aber das hatte ich mir sowieso gedacht, dass der relativ viel auf deiner, wie sag mal, auf der Platte steht, weil das war Agentur, das Theater und du bist auch noch Dozent.
Genau.
Also, und wie,
ich
wie
bin
ist
auch
das?
Noch so unterwegs als Zauberer.
Und du bist noch so unterwegs als Zauberer, ja.
Genau, also wenn ich nicht im Theater
und,
spiele.
Wie ist das als Dozent? Das heißt ja, ein bisschen in die Fußstapfen deines Vaters bist du dann doch noch gerückt.
Ja, ich glaube.
Wie höre ich mich an? Ich höre mich so gut Deutsch an. Das ist so, ich habe noch nie so,
so
gut
eloquent.
Das, so eloquent.
Das ist ein Wahnsinn.
This is not really me. Ich weiß nicht, was so passiert gerade. Warte mal so, ach, verstolper ich über meine eigenen Wörter. Aber ja, ist doch so,
Dozent,
oder?
Ja, genau. Also ich gebe im Wunderkonto Zauberkurse.
Wie, kann ich mir das vorstellen? Wie?
Es melden sich Leute einzeln an, keine Kinder. Also es ist tatsächlich für Erwachsene oder sagen wir für junge Erwachsene ab 16 kann man sich da anmelden zum Kurs. Und man ist dann in einer ganz kleinen Gruppe von 10 bis maximal 12 Leuten. Bekommt man dann als kleine Gruppe von mir das Zaubern beigebracht, die Basics. Also es ist immer 4-Stunden-Kurs, das Material ist alles mit dabei, das heißt, man braucht ja auch ein bisschen was.
Es ist nur ein Tag-Workshop.
Das ist dann ein Tages-Workshop. Ich habe auch Einzelunterricht gegeben, gebe das jetzt in Ausnahmefällen auch nochmal, wenn die Zeit es hergibt. Dann kann man das eins zu eins lernen. Oder ich unterstütze dann auch manchmal Theaterproduktionen, die sagen, Mensch, wir wollen hier irgendwas Magisches einbauen, was geht, was geht nicht, sodass ich dann beratend tätig bin.
Und hast du da schon mal wahrscheinlich dann junge Talente gefunden oder beziehungsweise wo gemerkt hast, okay, das Arbeit mit den Händen und der Humor und all das passt, wo du sagst, das ist jemand, der könnte das auch beruflich oder beziehungsweise noch größer hobbymäßig machen oder beruflich.
Genau, die Leute sind dann dabei geblieben, die sehe ich dann bei unseren Zauberkongressen wieder. Es gibt ja deutschlandweit Vorentscheidungen, die laufen gerade der Deutschen Meisterschaft fürs Zaubern. Ist gerade letztes Wochenende im Mahl gewesen. Und es gibt Deutsche Meisterschaften und Weltmeisterschaften im Zaubern.
Und ist einer von deinen Schülern dabei gewesen?
Nee, aber auf jeden Fall sind die Leute so dabei geblieben als reine Hobbyzauberer, dass die in der Szene drin sind und dann sich in irgendeinem magischen Zirkel in Hamburg oder in Lübeck angemeldet haben und das wirklich als Hobbyisten, als Semi-Profis dann beide betreiben. Und das ist schon ganz toll, weil nicht jeder wird Profi und nicht jeder ist als Profi dann auch wirklich erfolgreich. Ja. Das muss man halt auch dazu sagen. Das ist schon eine schwierige Geschichte, weil dann mehr dazu gehört, als nur zu zaubern. Da gehört das dazu, eine Firma zu führen, Angestellte zu leiten, wenn man jetzt ein eigenes Theater hat.
Absolut,
zum Beispiel, da gehört noch mehr dazu.
Du hast gerade von einem Magischer Zirkel. Was ist das?
Der Magische Zirkel ist der Dachverband für alle Berufs- und Amateurzauberkünstler in ganz Deutschland. Ich weiß nicht, circa 3.500 Leute sind da Mitglied. Und jede größere Stadt hat einen Ortszirkel. Hamburg hat einen und hat noch einen freien Zirkel, der nicht in diesem Dachverband ist. Also wir haben zwei magische Zirkel, wo man sich treffen kann in Hamburg. Das sind einmal die magischen Nordlichter oder dann halt der magische Zirkel Hamburg. Mhm. Weil wir eine große Metropole sind, können wir uns das auch
lassen. Und was wird da besprochen?
Es ist tatsächlich so, dass man sich in regelmäßigen Abständen trifft zu sogenannten Zirkelabenden. Und dann gibt es immer ein Thema. Das heißt, was weiß ich, Karten oder Seile. Mhm. Und dann führen die Leute, also erstmal gibt es administrative Sachen und danach führen die Leute was vor. Dann wird darüber gesprochen, Probleme ausdiskutiert, was man besser machen kann. Und danach geht das so ins Eckenzaubern über, dass man einfach so Smalltalk, sich in Grüppchen zusammensetzt und ein bisschen schnackt.
Okay, und dann wird manchmal wahrscheinlich, werden neue Tricks gelernt? Also wo du sagst, okay, der Ralf irgendwie, der hat einen coolen Trick und dann...
Ja genau, es gibt auch manchmal die, dass wenn jemand jetzt gerade in den Staaten war und war beim IBM-Kongress und da gibt es ein neues Kunststück, was da gerade auf dem Markt ist, dann wird das auch mitgebracht, dann wird gezeigt, guck mal hier, das habe ich hier neu und alle so, wow, geniale Idee, ne? Zeig mal, wie funktioniert es, wie können wir es aufbauen, wie können wir oder wo können wir es dann käuflich erwerben, weil man kann natürlich auch Zaubertricks logischerweise kaufen, wie alles.
Da wären wir schon beim Thema.
Da wären wir beim Thema
so schnell, St. Pauli, dass man alles kaufen kann. Was ist denn dein Lieblingstrick?
Das ist eine gute Frage. So einen richtigen Lieblingstrick habe ich gar nicht. Ich beschäftige mich sehr viel mit Kartenzauberei. Mhm. Also das ist tatsächlich das Medium, mit dem ich auch angefangen habe als kleiner Butcher. Na, nicht viel Geld, aber ein Kartenspiel für 2,50 kann man sich am ehesten leisten. Dazu 2 Zauberbücher und man hat ein ganz gutes Repertoire. Deswegen ist das, glaube ich, von der Jugend noch so hängen geblieben, dass ich sehr gerne mit Spielkarten arbeite. Mhm. Und das sieht man dann nicht in meinen Bühnenshows, weil das kann man nicht so gut sehen, wenn ich auf der Bühne bin. Das sieht man dann bei mir in der Bar Magic halt im Theater. Da sitzt man ganz nah dran, kann mir auf die Finger gucken.
Ja.
Sitzen nur 20 Leute um so einen Tisch drumherum, das ist ganz cool.
Hattest du das mal mit diesem, was man aus dem Fernsehen kennt, wo dann halt du sagst, guck in deiner rechten Westenseite und dann guckt er rein und dann da ist die Karte. Sowas.
Sowas so in der Art gibt es auch, ja.
Wie geht das?
Das ist auch like so eine Frage, die immer kommt.
Nein.
Wie geht das? Wie machst du das? Dann sage ich immer, sehr gut.
Wie geht das? Sehr gut?
Nein, also wie machst du das, kommt häufig die Frage, und da sage ich sehr gut. Weil um da rauszukommen aus der Nummer, natürlich verrät man die Sachen nicht. Also diese professionellen Geschichten, die bleiben schon in der Zauberszene drin. Das ist einfach so. Ja, das ist... Es gab die kleineren Sachen.
Nee.
Es gibt natürlich, also wenn man Interesse an der Zauberei hat, ist es logischerweise im Rahmen des Internets heutzutage YouTube.
Alles durch.
Es ist alles durch. Es wird alles erklärt, wenn man das Interesse und die Muße hat, sich da durchzuklicken. Das Ding ist, oder das Schöne ist, es ist so vielfältig. Das heißt, selbst wenn ich jetzt mit einer Theaterproduktion was zusammen mache, und wir gehen dann diese Katalogseiten durch von den Händlern. Und die sagen auch so, oh boah, ich blicke hier überhaupt nicht durch. Was, wo, wann, wie, weil es hier so viel gibt. Und du weißt sofort, das ist gut, das ist nicht gut. Das ist, und kannst das sofort selektieren. Das ist halt auch dann die Erfahrung, die man hat. So wie ihr hier in eurem Bereich natürlich eine gewisse Erfahrung habt.
Naja,
welches Mischpult hier gut ist und welches Computerprogramm super. So sehen wir das natürlich auch und wissen es dann und haben den Vorteil, dass wir das klar selektieren können. Und als Amateur, der mal reingucken will, der hat dann die Schwierigkeiten, tatsächlich zu sagen, oh was, wie komme ich jetzt an den Trick, weil die wissen häufig nicht, wie heißt der, wie komme ich daran? Manchmal sind die Tricks auch nur in einem Buch erklärt, dann musst du genau wissen, in welchem Buch oder auf welcher DVD ist es bespielt. Und somit ist das gut für uns, dass die Zauberei so mit Tricks und Sachen überflutet ist. Mhm. Ja.
Ich weiß nicht, wahrscheinlich kommt die Frage auch, aber glaubst du an... Magie?
Ich glaube, also das, was wir machen, das ist Kunst. Mhm. Und alles, was auch vorgetäuscht wird von den ganzen Acts auf der Bühne, es bleibt Kunst. Es hat nichts mit Hellsehen oder Magie zu tun, das ist tatsächlich. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, also ich bin für solche Sachen auch offen und ich glaube schon, dass gewisse bewusstseinsverändernde Sachen bei einem Geshe in Tibet oder bei einem in Indien, der sich da auf dieses Nagelbrett legt, dass es sowas gibt, dass die tatsächlich aufgrund von Meditation sich so kontrollieren können, dass die keinen Schmerz zum Beispiel haben oder eine andere Fähigkeiten an Hellsehen und so, glaube ich natürlich nicht. Ne? Also, dass jemand die Lottozahlen voraussagen kann, da kann er sich in Indien noch so lange hinsetzen und meditieren, das wird er nicht schaffen. So, da bin ich zu sehr dann Realist als Zauberkünstler. Aber ich glaube schon, dass es da einige Phänomene gibt, die wir nicht erklären können und die durchaus möglich sind. Mhm. Aber nicht bei uns in der westlichen Welt.
Okay. Ich kenne, aus YouTube gibt es ja mehrere so kleine Clips von jungen Berühmtheiten, die magische Sachen machen, magische Sachen, also Zauberkünstler.
Ja.
Sieht man sofort als gekonntes Auge, wie sie das machen und ob das einfach nur Tricks mit der Kamera sind?
Ja.
Ja.
Es ist.
Aber die Reaktionen sind immer so ehrlich von den Drumherum.
Es kommt ja immer drauf an. Also als Profi sieht man natürlich sehr, sehr viel.
Ja.
Ich sage immer, ich kenne 90% der Sachen, die auf dem Markt sind. Man kennt natürlich nicht alles und es gibt immer mal eine Neuheit, die an einem vorbeiläuft, weil man gerade auf dem Kongress nicht gewesen ist oder die aktuellen Kataloge nicht gesehen hat. Aber grundsätzlich die Standardsachen, die sogenannten Workers, die funktionieren bei Profis, die kennen wir alle. Und die führen wir auch in unterschiedlichen Variationen alle Künstler verschiedenartig in der Interpretation vor. Und genauso ist es bei YouTube. Wenn ich einen guten Straßenkünstler sehe, ein Freund von mir macht das auch in Hamburg, der nimmt seinen Kumpel mit, der hält die Kamera drauf, dann sind das tatsächlich ehrliche Tricks, Kunststücke und auch ehrliche Reaktionen von den Leuten. Das ist da nicht gestellt. Wenn man das manchmal ein bisschen professioneller, ich will jetzt auch keine Namen nennen, aber im Fernsehen sieht, dann sieht man als Zauberkünstler schon, dass einige Sachen da tatsächlich, sagen wir, ein bisschen gestellt, ein bisschen geschönt, ein bisschen netter gemacht sind.
Und auch von der Achse, wie man es gefilmt.
Es geht um die Filmachse. Es geht nicht um einen Schnitt, den man zwingend machen muss. Das muss nicht. Das ist tatsächlich ohne Schnitt aufgenommen. Aber es geht immer darum, was fängt die Kamera ein und was fängt sie nicht ein. Und selbst bei America's Got Talent ist manchmal dann in dem Moment, wo vielleicht dann auch noch was passiert, was der Fernsehzuschauer nicht sehen soll, dann halt auch das Close-up dann woanders hin, auf Heidi Klum gerichtet, aufs Gesicht. Und so versucht man dann natürlich schon, auch die Leute da besser manchmal dastehen zu lassen, weil der Trick an sich sehr gut ist, aber die Kamera fängt halt alles ein. Weil bei der Zauberei geht es um Ablenkung und du kannst eine Kamera nicht ablenken.
Ja.
Das bedeutet, wenn ich auf der Bühne stehe bei America's Got Talent und die filme ich von allen Seiten, wenn das eine Grifftechnik ist, werden sie dich über die Kamera das sehen.
Ja, genau.
Während der Zuschauer in dem Moment halt, wo er abgelenkt ist, dann woanders hinschaut und so versucht die Kamera das manchmal auch im Fernsehen dann zu simulieren, dass die Ablenkung quasi beim Zuschauer zu Hause dann auch stattfindet durch die Kamera.
Genau, das heißt, viel deiner Arbeit ist die Ablenkung, ist die genaue, also wahrscheinlich bei größerem Publikum oder kleinerem Publikum ist immer unterschiedlich, aber es ist genau zu wissen, ich weiß jetzt, der Fokus wird eher hier sein, weil ich irgendwie, das sieht aus wie unbedacht, aber mich hier kratze und sofort gehen die Augen dahin, also was jetzt ganz...
Genau, ja, aber so. Das stimmt tatsächlich.
Das heißt, deine Menschenkenntnisse sind da dann relativ verspitzt.
Ich habe eine gute Menschenkenntnis.
Okay.
Also ich gucke mir vorher schon die Leute ganz genau an. Nein, Spaß beiseite. Also ich gucke mir tatsächlich die Leute schon vorher an, wenn sie ins Theater kommen. Ich begrüße die Gäste auch selber.
Mhm.
Das hat nicht nur den Grund, dass die Gäste sich wohlfühlen, dass sie sich zu Hause fühlen bei uns in unserem Mini-Theater, was meine Frau und ich zusammen betreiben, sondern ich gucke mir dann auch an, wer reagiert, wie.
Mhm.
Und das ist natürlich ein Vorteil dann, um zu gucken, wen nimmt man auf die Bühne. Das ist halt, es geht um Zuschauermanagement, um zu schauen, wer ist wie drauf und genau, und wie kann ich die Leute am besten ablenken. Also
ja,
da ist viel Schauspielerei, Körperspannung, Körpersprache, also das auch gehört viel mehr dazu, als nur einen Trick vorzuführen.
Ja, das glaube ich.
Sonst sieht man halt, wie es funktioniert und das soll man im Kleinen und im Großen halt nicht sehen.
Was macht denn deine Frau?
Meine Frau ist im Theater angestellt, sie hat die Geschäftsführung da übernommen. Vor 3,5 Jahren, als wir das aufgemacht haben, macht die Gästebetreuung, ein bisschen reguliert sie den Gutscheinverkauf, Angestellte, die koordiniert werden müssen, Planung für die Shows, also sie hält mir quasi den Rücken frei und ich muss nur auf die Bühne.
Aber sie ist quasi nicht manchmal diejenige, die zusammengesägt wird?
Nein, sie zaubert nicht mit, sie zersägt, sie wird auch nicht zersägt. Dafür ist unser Theater zu klein. Also wir sind ein Kleinkunsttheater. Also die großen Illusionen wie zersägen, schweben, fliegen lassen oder was auch immer, können bei uns nicht stattfinden, weil dafür ist, wir haben nur knapp 70 Leute im Theater, die Bühne ist 3x3 Meter.
Aber schon 70 schon. Das ist eine gute Gruppe.
Ist eine schöne Gruppe.
Ich habe schon vor wesentlich weniger Menschen mich zum Affen gemacht.
Ja, es ist also so, ich freue mich auch immer, wenn wir im Winter sind wir mal ausverkauft, auch im Sommer, wenn wir 30, 40, 45 Leute sind, ist das schon toll.
Ja, ja.
Dann ist dreiviertel voll, da kommt da auch Stimmung auf. Und meine Frau spielt nur in der Wunderzeit 2, spielt sie Miss Marple. Aber da muss sie noch was abräumen und aufbauen als Miss Marple verkleidet.
Okay. Ja. Du hast ja mehr oder weniger dein Hobby zu deinem Beruf gemacht. Also du hast ja relativ genau früh angefangen. Dann
genau.
Jetzt die Frage, die ich mich stelle, was ist denn jetzt dein Hobby?
Ja, wenn ich Zeit habe, spiele ich Golf.
Oh, yes!
So schön.
Doch, ich.
Schön der Ausgleich, absolute Ruhe.
Ja, absolut. Das komplette Gegenteil. Ich war jetzt die letzten 2 Wochen in der Golfen.
Wow, und?
Ja.
Wie war's?
Ich habe früher als Kind, als mein Opa war richtig krasser Golfer und der hatte sogar einen Golfcourt, so ein Golfdingens. Damit bin ich immer, habe ich Autofahren gelernt, also dann waren meine Ursprünge und dann war ich relativ viel auf dem Driving Range. Ja, das heißt für all die Nichtkönner da draußen, das ist einfach nur da, wo man steht und den Ball, die Bälle abschlägt. Und es ist super. Und dann haben wir letztes Wochenende habe ich so
9 Loch gespielt.
Wir haben 5 Loch gemacht. Und das ist, macht Spaß, weil man sich selbst als Gegner hat.
Ja. Nur
und
du selber.
Und das ist nur
Gegner.
Du selbst.
Das ist so
und
toll.
Ich muss sagen, man kann ja nur mit 3 oder 4 spielen und ich habe mit 2 anderen Jungs gespielt und ich war relativ gut im Vergleich. Deswegen war ich sehr glücklich. Aber wenn du da einmal, was weiß ich, in Sand reinschlägst, das ist so frustrierend. Das ist so richtig alles in dir. Du hast die Welt.
Ja,
du hast alles.
Dich selber.
Ja.
Das ist so toll, Golf, weil man kann die Schuld keinem anderen geben und das mag ich so.
Ja.
Sondern nur du, der Schläger und der Ball.
Ja.
Und das ist das Schöne. Und du bist in der frischen Luft. Und wenn es schlecht läuft, du hast vergeigt.
Ja, ja. Aber das finde ich auch dieses an der Luft. Und du bist halt auch immer, du kannst auch sprechen, du kannst auch mit deinen Kollegen reden und sowas.
Genau.
Und
Also es ist tatsächlich kein Alte-Leute-Sport, wie man immer denkt.
Nee.
Wir sehen auf dem Golfplatz, gut, ich bin nun auch schon über 40, aber wir sehen da ganz viele junge Leute. Mein Golftrainer, der ist Anfang 20, die Bundesligaspieler, das sind ja alle junge Bengel. Und junge Frauen, auch ganz tolle Mädels in Hamburg, die Golf spielen. Und da hat es nichts mit Kraft zu tun, sondern es ist nur der Golfschwung.
Und es ist auch interessant, weil es ist wirklich psychologisch, ist, weil man denkt immer, man muss draufschlagen, genau, so richtig krass. Es ist, je weniger man schwingt, je weniger Druck man drauf tut, je besser
je
ist
weiter
es.
Geht der Ball.
Und da sind halt ein paar so, ich finde das auch gut, weil man wirklich technisch, also wenn du einen Trainer hast und der dem Paar irgendwie sagt, hier und hier und hier, dass man sofort eigentlich relativ schnell einen Unterschied merkt.
Sofort. Ja, eine Trainerstunde reicht dann häufig, um wieder einen Fortschritt zu machen. Und Quantensprung.
Also Golf und Zauberei, das sind schon echt coole, zwei coole Sachen.
Finde ich auch, ist cool.
Ja. Gibt es noch irgendwas, was du hast?
Nee. Nee.
Also ist auch schon, das reicht schon.
Das reicht auch schon, das ist, füllt einen aus.
Du hast ein bisschen, du hast ja gesagt, du unterteilst das bei Wunderkontor. Und eins ist mit Humor, mehr Humor.
Genau, die Wunderzeit 1.
Wunderzeit
1 ist das erste Bühnenprogramm. Das ist quasi, das sind Kunststücke, die ich schon lange, lange spiele, auch wenn ich jetzt bei Firmenveranstaltungen über Jahre gebucht war oder bei Hochzeiten oder wo man auch immer war. Und die habe ich zusammengefügt zu einem funktionierenden Bühnenprogramm von 2x60 Minuten, wo die Leute wirklich lachen können.
Gut, das heißt viel Humor.
Genau.
Das finde ich jetzt interessant. Also wieder ganz klischeehaft, denkt man wahrscheinlich an den Clown.
Genau, ist es nicht.
Und das ist es natürlich nicht, das wissen wir doch, dass es das nicht ist.
Das ist es auf
keinen Fall. Aber wie ist das eher in dem, was du sagst oder wie sind die unterschiedlichen
es
Tricks?
Es ist tatsächlich in der Sprache.
In der Sprache.
Es liegt an der Persönlichkeit und
an der
Sprache.
Und da hast du wahrscheinlich ganz... Pech, ja? Da ist das ja
mit meiner Persönlichkeit habe ich super Pech gehabt. Ich muss so hart arbeiten.
Puh, ist
das wirklich hart. Es ist hart, echt. Ja, es ist tatsächlich so, man entwickelt sich auch weiter. Also ich habe früher gedacht, als ich Anfang 20 war, ich kann richtig gut zaubern. Und was die Typen machen, die so Mitte 40, 50 oder 60 sind, oh, das kann ich auch allemal. Und ich kann es allemal, weil es ist so von der Art her, es gab damals für mich Idole, die nur die Zauberer kennen, wie ein David Williamson, ein amerikanischer Zauberer, ist jetzt auch über 60 schon und ist immer noch ein wahnsinnig guter Vorführer. Wo ich dann auch gedacht habe, was er kann, das kann ich auch. Nein, man kann es nicht. Und die Tricks, man kann diese Kunststücke oder Tricks halt lernen. Man kann sie auch, also ich habe viele Kunststücke von ihm in mein Programm integriert, aber sie leben erst dann, wenn du deine Persönlichkeit gefunden hast und keinen mehr imitierst. Am Anfang will man imitieren.
Absolut.
Das machen alle, es ist logisch, wenn man was erlernt, das ist auch gut so, ist ein guter Anhaltspunkt. Und deswegen ist es heutzutage so schwierig, dass es nur noch über YouTube und über DVD oder irgendwelche Downloads geht. Ich habe 400 Zauberbücher zu Hause, da brauchte man selber Fantasie und hat dann einmal beim Zauberkongress ein Live-Act gesehen aus Amerika. Oh, da war man so froh, ich habe jetzt ein Wochenende richtig tolle Künstler gesehen. Aber dann muss man wieder selber arbeiten und hat nicht immer in der Endlosschleife auf seinem PC dieses Video zur Verfügung und kann dann sagen, ah, okay, so macht er diese Gestik, so macht er dies, so redet er. Und das ist ein Vorteil. Und irgendwann findest du deine Persönlichkeit und darüber läuft es.
Ja.
Nur darüber. Dann heißt es immer noch nicht, dass das ganze Publikum dich mag. Man sagt ja in der Theaterszene, du weißt es ja auch, wenn du 70% des Publikums schon hast, dann bist du schon sehr gut oder 80.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist, was ich noch sagen wollte, ist dieses... es ist unfassbar schwer und es wird erst richtig gut, wenn es aussieht, wie als ob es leicht ist.
Richtig.
Das ist so.
Genau. So als macht man gar nichts. Also letzte Woche kam ein Gast zu mir und meinte so, das war schon anstrengend für dich. Du hast ja 2 Stunden referiert. Also ich sage, ist wie, du hast es erfasst. Es ist sprachlich, es ist wie ein Referat, was mit Zauberei begleitet wird. Ja. Und so soll es ja auch sein. Die Leute sollen sich mitgenommen fühlen, man muss sie komödiantisch abholen. Und dann locker muss es aussehen, als würde nichts passieren. Ja. Zauberei passiert nebenbei und es ist wirklich harte Arbeit und nach 2 Stunden ist man kaputt. Gerade in meinem Theater, wo wir keine Klimaanlage haben, bei dem Sommer und auf der Bühne mit den ganzen Scheinwerfern. Ich muss
zwei Stunden geht das Programm.
Ja, 2x60. Und nur mit Sprache.
Zweimal
also 2x60 Minuten. zweimal 60 Minuten.
Oder? Oh ja, ich habe gerade gedacht,
zweimal 60,
das sind da 4 Stunden.
Nein. Zweimal 60 Mathe. Minuten und dazwischen ist eine Pause und in der Pause muss ich mich komplett auch umziehen. Man ist dann einmal komplett durchgeschwitzt. Wasser, anders, ja. Das ist, und im Sommer immer wie Armstrong so ein Handtuch.
Und kleiner Mini-Segway, nur weil ich es gerade auch hier sehe. Wenn du mal, weil zweimal 60 Minuten benutzt du die Stimme. Hier ist, kann ich dir was schenken, und zwar das ist die Gelo Revoice. Kennst du?
Benutze ich.
Ja, die sind echt richtig
die
gut.
Die sind top.
Ja, gerade wenn man so die ganze Zeit die Stimme benutzen muss.
Ja. Also die Musical-Darsteller alle haben dieses Zeug. Das ist echt super.
Die musikalischen, die sind innerhalb deines Programms oder die haben ihre eigenen Shows?
Die haben ihre eigenen Shows. Dann. Ja. Also die sagen dann, okay, wir machen jetzt dann und dann ein Konzert für unsere Fans, dann wird es bei uns, wird ein Termin geblockt und dann kann man das auf der Seite sehen, ah, da ist jetzt mal was anderes, da ist jetzt mal keine Zaubershow, da kommt jetzt eine andere.
Die Zaubershow machst du samstags oder machst
genau,
du?
Genau, je nachdem. Also in der Regel Freitag, Samstag. Jetzt am Wochenende spielen wir tatsächlich Freitag und Samstag. Also Freitag die 2 und am Samstag die Wunderzeit 1 und Sonntag bin ich dann in Blankenese bei einer Privatveranstaltung.
Wie ist so eine Privatveranstaltung? Da hast du wahrscheinlich weniger, da ist wahrscheinlich...
Genau, bei einer Privatveranstaltung ist es in der Regel so, dass die Leute ja ein Restaurant gemietet haben oder im Hotel irgendwelche Räumlichkeiten, wo sie dann essen, wo sie ein Buffet haben und ich komme dann einfach dazu und zauber als Walk-Act an den Tischen. Also ich könnte auch eine Bühnenshow spielen, habe aber gemerkt, seitdem ich jetzt hier fast 4 Jahre in meinem Theater stehe, diese Show kommt nicht so gut an, wenn man sie nicht in einem Theater spielt.
Absolut.
Es ist so. Du hast keine Lichteffekte, du hast keinen Sound.
Und die Konzentration.
Und die Leute sind nicht konzentriert genug. Ja. Und dann biete ich das den Leuten immer an. Ich sage, ja, ich weiß, sie kennen das von früher. Da kam jemand, der hat sich eine Dreiviertelstunde hingestellt, hat eine Show gemacht. Das ist heutzutage nicht mehr zeitgemäß. Wollen die Leute nicht mehr. Die wollen eine kurze Unterhaltung und dann wollen die sich weiter miteinander unterhalten. Absolut. Das heißt, ich gehe 10 Minuten an einen Tisch, mache ein kurzes Set, gehe an den nächsten Tisch und so bespiele ich dann 2 Stunden den ganzen Raum, bis jeder mich mal gesehen hat. Und dann gehe ich wieder und die Leute haben ihren Kaffeekuchen immer noch oder whatever.
Ja, das ist gut, dass man das so also dass du selber für dich gemerkt hast, weil man kennt das ja, dass auch für Stand-Upper, die werden dann eingeladen und dann ist es halt, die Konzentration ist weg. Viele wissen gar nicht, dass ein Act kommt. Das heißt, sie sind unvorbereitet und sind so. Und das heißt ja gar nicht, dass man den Künstler nicht mag oder mag. Ja,
genau.
Es ist einfach nur
die Situation.
Situation.
Als Künstler nimmt man es für sich immer so negativ und denkt, jetzt bist du so schlecht, die mögen dich nicht. Und dabei ist es so, nein, die waren nicht konditioniert. Genau. Der Auftraggeber findet das toll, hat das in dem Theater oder woanders gesehen, bucht dich jetzt vielleicht bei dir ja auch als Stand-up-Comedian irgendwo anders, weil er denkt, und dann passt es nicht. Es passt nicht in die Situation hinein. Und ich selber erlebe das jetzt auch, weil ich viel im Marketingbereich, also Direktmarketing in verschiedenen Businessclubs in Hamburg unterwegs bin, wo auch Abendveranstaltungen sind. Und da tun mir die Künstler leid, wenn die dann engagiert sind, weil das ist nicht böse gemeint, aber die Leute haben andere Themen.
Ja.
Und der Veranstalter will es halt auflockern mit einem Bühnenakt und das ist die Katastrophe.
Ja, das ist ganz schlimm. Aber man kennt das ja auch selber, wenn man irgendwo ist und jemand dann im Lokal oder sowas und dann wird ein Klavier gespielt oder, also nicht, dass ich will das immer befürworten, aber es ist, man ist gerade auf einem Date oder sowas und denkt sich so, jetzt sitzen wir viel zu nah dran an dem Musiker und jetzt müssen wir beide irgendwie hingucken und das will man ja auch, also das ist so, dann unterhält man sich dann doch noch und das fühlt sich respektlos an und dann fühlt man sich ja selbst unwohl.
Richtig, wir sind nicht in Amerika, wir sind anders und das muss ich auch erkennen. Ich merke es, wenn ich spiele meine Programme auch, also die kleinen Programme auf jeden Fall auf Englisch auf der Bühne, ist es immer ein bisschen schwieriger mit dem Witz. Aber die Close-Up-Geschichten für Firmen bis zu 30 Leute bei uns im Theater spiele ich auf Englisch. Und man merkt, wenn man eine internationale Firma hat, wo viele Amis drin sind.
Warum merkt man?
Sofort.
Warum?
It's so amazing. It's a magician. I like it. I love it. I love magic.
Well, that's because the Americans are the coolest.
Sie lieben das. Sie lieben das. Punkt. Ja. Und das merkt man auch und du machst den einfachsten Trick und die rasten aus. Du zeigst das Gleiche beim Deutschen. Da sitzt der Hamburger mit verschränkten Armen da und sagt, okay.
Wir gehen, Ditte. Ja. Wenn das so redet, kein Hamburger, das weiß ich auch.
Ja. Aber es ist wirklich so, die Deutschen haben manchmal so die Mentalität des Zurücklegens, erstmal gucken, will der mir jetzt was Böses? Es will auch keiner mitmachen. Mhm. Spielst du vor einem internationalen Publikum, hast du die Leute, die mitmachen wollen, die freiwillig auf die Bühne kommen, so, die das auch mögen. Haben wir nicht hier in Deutschland.
Das ist so lustig, weil als du gerade gesagt hast, dass du in deinem Theater die Leute so ein bisschen scannst vorher, also habe ich mir vorgestellt, dass wenn meine Mutter die Amerikanerin ist, wäre sie durchgegangen. Sie wäre definitiv die Frau, die du sagen würdest, komm auf die Bühne, weil die so laut und so nice und sowas wäre.
Aber auch immer, muss man auch immer aufpassen als Künstler, also gerade als Zauberer, das ist die Besonderheit. Beim Comedian super, der kann natürlich mit jeder Situation umgehen. Als Zauberer hast du die zu sehr extrovertierten Leute.
Absolut, das geht gar nicht.
Die wollen dir die Show stehen.
Die wollen dir
gefährlich. Und du musst überlegen, du musst ja noch eine Trickhandlung vollführen. Und es ist der, und derjenige könnte dir diese Trickhandlung zunichte machen.
Absolut, genau.
Also einfach unbewusst, weil es typisch Dingt ist.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Das sind die Leute, die so ein bisschen dann selber Gags machen wollen.
Genau.
Und dann bist du halt so, oh, das ist auch unangenehm. Ich war letztens auf einer Show, das ist auch unangenehm für den Zuschauer, weil du das ja auch merkst, dass der das jetzt gerade irgendwie, der darf auch nicht zu gut sein. Das ist eigentlich diese etwas leichte Nervosität, die eigentlich ein Mensch spürt, wenn er auf der Bühne ist, sollte eigentlich.
Genau, das ist das Hauptproblem. Die Zuschauer merken es, dass der Zuschauer vorne dann doof wird.
Ja, genau.
Und dass der Künstler eigentlich das anders möchte und der Zuschauer möchte es dann auch. Bloß man kann als Künstler denjenigen nicht bloßstellen. Und das ist auch das, was bei mir im Oberen, also was ganz, ganz wichtig ist.
Plädoyer? Oberste Regel.
Die oberste Regel ist tatsächlich, den Zuschauer nicht bloßzustellen. So wie ich
behandelt, genau andersrum.
Ja, so wie ich behandelt werden möchte, so, es ist wirklich so, weil die Leute haben Angst beim Zauberer. Das ist drin, noch mehr als beim Comedian. Die haben Angst, auf die Bühne zu kommen. Und deswegen behandle ich sie sehr positiv, weil es gibt viele Künstler früher oder gab Künstler, die schlecht gemacht haben, die immer so, guck mal, ich kann das toll und du kannst das nicht. Ha, ich bin der tolle Zauberer. Das haben viele noch im Kopf und das wird bei mir auch, der Druck wird genommen und so wie deine Mutter, die habe ich gerne im Publikum in Reihe 2. Weil die laut lachen, weil die Stimmung machen, die klatschen, die drehen durch und das steckt die anderen an.
Ja.
Und dann sucht man sich jemanden raus, der nicht so introvertiert ist, nicht so extrovertiert ist, der die Show ganz normal mitnimmt. Manchmal habe ich auch Pech, dann denke ich, die Frau ist toll und dann hatte ich neulich eine Frau auf der Bühne, die ist so abgegangen, wie du das gesagt hast, also total selbst geactet und laut und ja. Und dann habe ich versucht, wie kriege ich die von der Bühne? Und es war ganz, fiel mir dann spontan ein. Ich sage, sind Sie alleine hier oder mit Ihrem Mann? Ja, mit jemandem, der sitzt dahin. Ich sage, oh, Sie reden zu Hause auch nicht viel. Da haben Sie recht. Ich sage, wir machen das heute mal anders. Sie kriegen heute mal die Bühne. Und Sie können ja damit gut umgehen, dass Ihr Mann einmal im Mittelpunkt steht. Ja, das kann ich. Guck mal hier, Klaus.
Ah, das ist doch schön.
Und dadurch hast du den Dampf rausgenommen. Die Zuschauer waren auch alle wieder entspannt. Er hat das normal durchgeführt.
Und es gab ihr nicht das Gefühl, so dass...
Genau, dass sie schlecht ist. Und das kannst du aber nur mit einer Bühnenerfahrung von zig Jahren.
Das sonst ist man so, man fängt so, oh, okay.
Innerlich an, genau.
Genau.
Und dann wird's komisch.
Es gibt bei der Improvisation, weil man, das ist ja eigentlich theoretisch auch ganz viel, auch gerade bei diesem, wo du erzählt hast, wo du zu Firmen gehst und dann oder zu Veranstaltungen, musst du ja die ganze Zeit in der Situation improvisieren.
Richtig. Wie Impro-Theater. Okay,
Impro-Theater und da gibt es in Englisch, gibt es Yes and, sagt man immer. Also ja und, dass man nie Nein zu etwas sagt. Also auch wenn einer sagt so, dann nimm den, lass den Kuchen verschwinden oder sowas. Dass man nicht sagt so, nee, das ist eine doofe Idee, sondern so, oh, da esse ich mal gerne eine Scheibe ab. Oder irgendwie so, das war jetzt das schlimmste Beispiel.
Aber es ist wirklich so. Ein Nein wird nicht akzeptiert.
Genau.
Also das ist auch eine allgemeine Regel bei mir, so dass man erstmal sagt, ne, Nein gibt's nicht. Also du kannst immer...
Kann ich 500 Euro leihen?
Ja, genau. Dann kann man sagen... Ja, das wäre möglich, wenn ich 500 Euro jetzt hätte. So, also genau das ist der Punkt halt. Du musst in die Situation gehen. Und das, auch das ist es wieder jetzt mal vom Zaubern losgelöst, auch bei jedem anderen Künstler. Das bringt die Erfahrung dann mit sich, auch über den Tellerrand hinauszuschauen, andere Bücher zu lesen, Schauspielunterricht zu nehmen, Sprechunterricht zu nehmen, einen Regisseur sich zu nehmen. Das zeichnet dann einen Profi aus. Im Vergleich zu einem Amateur-Zauberkünstler. Und das macht einen kleinen Unterschied. Deswegen heißt es auch immer noch nicht, dass ich jeden Abend auf meiner Bühne mein Publikum immer zu 100% erreiche. Das, den Anspruch hat man gerne an sich selber. Auch ich möchte das so gerne, dass mich alle lieb haben und jedes Mal alle ausrasten. Man wird es nicht bekommen, weil die Leute unterschiedlich sind. Ich hatte auch schon in meiner Show richtig intellektuelle Theaterbesucher, weil die gedacht haben, das ist ein Zaubertheater. Und die saßen da mit Schal und mit Hut und die guckten mich dann, drehten sich dann schon in der Mitte der ersten Hälfte so pikiert zur Seite und waren zur zweiten nicht mehr da. Weil es ist auch da, die waren am falschen Platz.
Ja, ja.
Dafür ist der Humor dann doch für die breite Masse und es ist kein sophisticated, irgendwie so intellektuell gestaltetes Programm mit Klavieruntermalung. So. Mhm.
Aber das ist auch schade, dass man dann einfach auch, das doch interessant für diejenigen, die normalerweise nur zu Goethe und alles sehen, dass die sagen, okay, könnte man offen genug sein und sagen, okay, für heute Abend
lassen wir mal das. Aber es gibt unterschiedliche Menschen.
Ja.
Und das muss ich auch akzeptieren. Das hat mein Regisseur auch gesagt, akzeptiere es. Es gibt verschiedene Menschen und du wirst sie, egal wie gut du bist, nie alle bekommen.
Ja.
Und diese Leute wirst du nicht bekommen. Das wird nicht passen. Und die haben ein Recht dann zu sagen, oh, ich habe mich hier total verhauen. Mhm. Das ist ja gar nicht das, was ich unter einem Zaubertheater mir vorstelle.
Mhm. Ich frage mich, was Sie sich vorgestellt haben.
Das ist eine gute Frage. Aber ein Freund von mir ist tatsächlich auch Zauberkünstler. Der ist auf Kreuzfahrten auch unterwegs gewesen und hat ein Poesia Magica-Programm, also tatsächlich ein literarisch wertvolles, zauberhaft untermaltes Programm, wo solche Leute dann halt sagen, genau, wo junge Leute oder Leute mit der Einzelheit sagen, okay, ich bin nach der ersten Strophe eingeschlafen, aber auch der hat sein Publikum.
Ja.
Und er hat einmal bei mir gespielt, da waren viele Gäste von mir auch da, die dann das immer anders gewohnt waren. Mhm. Ich habe gesagt, oh, das war ja mal was anderes, ein bisschen spezieller.
Ja, ja.
Aber es jeder auf seine Art. Mhm. Das sage ich auch immer. Es gibt die verschiedenen Arten.
Ja.
Und ich versuche den Mainstream abzudecken, Punkt.
Ja.
Mehr mache ich nicht.
Das ist wirklich, man will immer, also es geht mir ja auch so, ich glaube, jeder will, dass alle ihn hundertprozentig mögen.
Ja.
Aber es ist halt
als de facto, Künstler,
als Künstler, ja natürlich.
Genau.
Als Mensch.
Sowieso nicht, aber auf der Bühne will man das unbedingt.
Ja.
Das ist so, so schön.
Doch, natürlich auch für dieses Gefühl, wenn du. Aber ich glaube auch bei, wenn du sagst 60%, 50%, 70%, das ist bombastisch. Also das ist ja auch. Aber die meisten, die ja kommen, sind ja auch sowieso affin, außer wenn man
richtig sehr was aus. Und das merke ich auch, das ist das Tolle jetzt an dem Theater. Die sind zauberaffin, die haben Lust da drauf oder sind auf Empfehlung von Freunden da. Und der Freundeskreis setzt sich ja aus kompatiblen Menschen zusammen. Das heißt, die es gut gefunden haben, bringen ihre Freunde und die finden es in der Regel auch gut, weil sie ein ähnlicher Typ sind oder da halt von der Struktur her.
Also das hat einfach.
Was hast du schon alles gefragt?
Nee, ich wollte gerade so mit dem Rat, also ob du einen Rat hättest für junge Magier, die halt in der Szene starten, die vielleicht deinen Kurs gemacht haben.
Es ist schwer, einen Rat zu geben. Also ich sage immer, das Wichtigste ist, dass man gründlich übt. Das ist das A und O, dass man die Basics erlernt. Das ist wie bei jedem anderen. Ich sage mal, Zauberei ist wie ein Studium. Und da gibt's halt ein Grundstudium, die Basics. Wir haben den Vorteil, wir haben die Basics oder viele Profizauberer mit 8, 9, 10 schon erlernt, weil wir das autodidaktisch uns alles beigebracht haben. Mhm. So, das ist halt, da hast du deine ganzen Moves und die Griffe und die Slide of Hand, Kacke, alles, was du da halt machen, lernen musst, was halt manchmal ein bisschen nervig ist. Aber das hast du auch im Medizinstudium. Da musst du auch alles erstmal lernen. Und
hast
sagst
du
auch, hab ich gerade hier, wir schneiden es raus.
Du hast gerade,
ja, weil diese Grundgriffe sind natürlich auch schwer und da ist viel dabei, wo du sagst, oh, warum muss ich das jetzt lernen? Mhm. Aber irgendwann kommt es dann, dass du sagst, oh wow, gut, dass ich den Mist auch gelernt habe, der eigentlich gar nicht jetzt notwendig war.
So wie, weil, wo es liegt, ja.
Mhm, weil du später variieren kannst. Du kannst dann später, wenn du erwachsen bist, auf der Bühne stehst und sagst, ah, Mensch, da kann ich doch das und da war doch das und das wäre eine Option und dadurch ist es dann halt, aber es ist halt mühselig am Anfang, deswegen sage ich immer zu den jungen Leuten, bleibt dabei, lernt alles, was ihr in jungen Jahren an Fingerfertigkeit lernen könnt, lest so viel wie möglich und dann tretet auf. Egal wie schlecht, tretet auf.
Einfach
tretet
raus.
Auf, tretet auf. Geht raus. Tretet auf, geht auf die Straße, macht. Tretet für 50 Euro auf am Anfang, weil viele Profis sagen, au, die machen uns ja die Preise kaputt. Das stimmt aber nicht. Jede Geldsparte, also jede Sparte von Gagen, jedes Ranking hat eine Zielgruppe. Punkt. Das ist einfach so. Es wird, in Hamburg gibt es genügend Möglichkeiten zu arbeiten für Künstler. Du wirst immer dein Publikum haben und immer genügend Geld verdienen.
Hast du als junger Knirps auch mal auf der Straße gespielt? Also einfach nur Straßentricks?
Nein.
Für
nee. War nie meins. Nur wenn ich Geld dafür bekommen habe. Also wenn jetzt eine Firma ist. Ich war ja eine lange Zeit, das mache ich auch nicht mehr. Ich war 10 Jahre Ballon-Entertainer.
Mhm.
Das bedeutet, ich war in jeder Mall, ich war bei jedem Open-Air-Fest engagiert von den Firmen als Balloon-Artist. Also
Balloon-Artist, Ballon, was hast du gerade benannt?
Ballon-Entertainer, glaube ich, in Deutschland ist es so. Das sind die, diese Gummitiere machen.
Genau.
Richtig. Nur dann gibt es den schlecht und gibt es den gut, wie in jeder Branche.
Ja.
Und die guten Ballonmodellierer, die modellieren halt in kürzester Zeit die tollsten 3D-Figuren.
Wow.
Also vom Hund, der aussieht wie Pluto, von Mickey Mouse, der aussieht wie Mickey Mouse oder Karl die Schlange und sieht dann auch aus mit angemalten Augen wie eine Schlange und nicht nur wie
Hier, das Hund. Ist ein Elefant.
Das ist ein Elefant, der ist blau. Proportionen stimmen nicht. Ist alles so, Und das ist halt so, dass ich auch immer sage, tretet auf, macht, sammelt Erfahrung und nehmt Geld für euren Auftritt. Denn wenn man das für umsonst macht, ist es automatisch nichts wert.
Ja.
Das sehen wir selbst bei uns im Theater, wenn wir mal Freikarten verschenken. Dann wird einen Tag vorher angerufen und gesagt, oh, ganz schlecht, du, jetzt ist aber das dazwischen gekommen und das, wir können das nicht einlösen. Das heißt also, es muss immer eine Wertigkeit da
ja,
sein.
Ja, klar.
Na, das hat nichts mit Kapitalismus zu tun, sondern es hat einfach mit einer Wertigkeit, weil du bist Künstler und man denkt immer, der Künstler, ja, der macht das umsonst. Das ist auch immer das Ärgerliche, wenn man auf einer großen Feier gebucht ist und es wird alles gebucht. Der Raum, es wird die Band gebucht, es wird das Essen gebucht. Und kurz vorher fällt das noch dafür ein, ja, wir könnten noch mal so ein Act hier, so ein Künstler. Und so wirst du dann auch häufig behandelt. Und dann versuchen sie sich noch einen Preis zu drücken, weil das Budget ist ja eigentlich schon ausgereizt und man will noch was on top. Und das ist das, was ich immer auch viel, wo man lernt, damit umzugehen und dann auch mal zu sagen, nee, sorry, das ist meine Gage aktuell.
Ja.
Und ich gehe da auch nicht drunter, weil das bin ich es wert.
Ja.
Und wenn ein junger Künstler, die das auch toll machen, und das weiß ich als Veranstalter, wenn ich einen 18-Jährigen engagiere, dass da vielleicht auch manchmal Defizite sind. Aber wenn die das toll machen und sie sind im Preis deutlich günstiger und es passt für die Veranstaltung, wunderbar. Und jeder Künstler hat so Erfahrung gesammelt. Man muss klein anfangen. Mhm. Ja, ich sage auch immer, ein Superstar wie Johnny Depp, der hat früher ganz schlechte Filme gedreht, wenn man mal in die 80er guckt.
Ja.
Vor 21 Jump Street noch.
Ja.
Da waren, und das ist genau der Punkt. Die Leute sehen immer nur am Ende. Die Leute, die auf der Bühne stehen, regelmäßige Engagements haben, oh, da will ich auch hin. Und was verdienst du? Das will ich auch. Mhm. Das kann nicht funktionieren ohne einen Werdegang.
Absolut.
Das funktioniert in keinem Job so.
Und bei der 18-Jährige, wenn der das immer wieder macht, dann irgendwann mal geht er seine Preise ja auch hoch.
Richtig.
Und
das ist, ich sage immer, es ist halt Kunst, ja. Aber es ist wie in einer Firma auch. Also wie, du kannst nicht erwarten, dass du Vorstandsvorsitzender von Porsche oder Daimler-Benz bist mit 18. Das kann nicht funktionieren. Oder hier. Ja. Hier kann der Chef nicht, wie gesagt, es gibt immer Ausnahmen von Supertalenten. Aber in der Regel ist es so, man sammelt Erfahrung und baut langsam seine Skills auf in der Firma, wird besser, wird reifer. Und nur in der Kunstszene ist es häufig so, dass junge Künstler sich total überschätzen und sagen, wieso verlangt der jetzt die Gage X und ich aber nur eine ganz schlechte, das will ich auch. Ich will sofort diese Gage erhalten. Und dann muss man die jungen Leute immer ein bisschen zurücknehmen und sagen, wachst in Ruhe mit euren Fähigkeiten. Denn nichts ist schlimmer, die zahlen viel Geld für euch und sagen, das war ja richtig doof. Aber wenn sie 100 Euro für euch bezahlen, dann sagen sie, es hat halt nur 100 Euro gekostet für die Stunde.
Ja.
Punkt.
Ja.
Dann ist es halt ein netter Anfang und man hat einen Amateur, einen ganz süßen jungen Zauberer, der niedlich ist.
Ja.
Und dann, ja, das ist so das, was
dranbleiben,
ich
dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben.
Ja.
Und was machen denn deine Freunde, wenn du Freunde hast? Was sind die denn von Berufen?
Das ist ganz unterschiedlich. Also durchs Golfen lernt man natürlich viele Leute kennen, die ganz andere Berufe haben. Es sind viele Selbstständige, viele Unternehmer. Durch das Theater bin ich natürlich auch viel in diesem Künstlerkreis St. Pauli. Man kennt viele Theaterbetreiber oder auch Gastronomen, die auf St. Pauli dann sind, weil man selbst da ist. Man hat dann verschiedene, ich sag mal, die Interessengemeinschaft St. Pauli, wo man sich ein bisschen um den Stadtteil kümmert. Man lernt dann Unternehmer kennen, die bei einem Theater waren.
Ja, okay.
Und wir machen Marketing natürlich bei den Entscheidern. Das nützt nichts. Wir müssen halt nicht an die Sekretärin oder den Praktikanten ran, sondern an den Entscheider. Und den findet man dann halt häufig auch beim Golfen.
Ja.
Das ist leider so. oder auch auf irgendwelchen Business-Events. Und dadurch kenne ich viele Unternehmer, Selbstständige. Ja, das ist so.
Ja, ich habe nur, weil wahrscheinlich. Das war meine Frage, so was für, weil man trifft ja nicht so viel, so oft Menschen, die Zauberer sind und welche Freundschaft, aber wahrscheinlich auch die Freundschaftsgruppen einfach von denjenigen, die auch das machen. Und
ja, ich habe wenig Kontakt zur Zauberszene. Ich lass mich ab und zu mal blicken, aber ich bin keiner, der so mit den anderen in einem, also immer in Kontakt steht,
ja,
sondern immer wieder. Ich versuche kreativ alleine zu sein. Viele sagen, oh, das ist manchmal ein Fehler. Aber manchmal lenkt das auch vielleicht zu doll, für meine Begriffe manchmal zu doll ab. Wenn du, hast du fünf Juristen an deinem Tisch, hast du fünf verschiedene Rechtsmeinungen. Genauso ist es bei den Zauberern. Das bringt dich manchmal nicht weiter, wenn der eine sagt, nee, das würde ich ändern, das verwirrt. So sage ich, nee, ich gehe meinen Weg, guck, wie reagieren die Laienzuschauer. Und da ist es so, dass ich zwar Freunde in der Zauberszene habe, Bekannte, aber auch einen großen Freundeskreis eher von woanders.
Ja. Genau. Das geht mir auch so, dass ich habe ja Schauspiel studiert und nach einer Weile war es dann auch gut mit Schauspielern. Ich war so, es ist dann zu viel des Guten. Und ja. Ich hatte immer den Gag, den wollte ich mal machen. Und zwar dachte ich, du als Magier, weißt du was, du sollst einen Podcast gründen. And it would be called Magic for Your Ears. Und du würdest eine magische Show machen, nur für einen Podcast.
Ja.
Der Witz liegt daran, dass man das nicht machen kann. Weil du kannst ja nicht, kannst ja keinen magischen Trick über.
Es gibt tatsächlich einen Künstler, der sich damit intensiv beschäftigt hat. Ich glaube, das heißt sogar Verbal Magic. Also, dass du tatsächlich, er hat ein Buch geschrieben, dass du tatsächlich also sprachliche Zauberei übers Radio kommunizieren kannst und dann gewisse Sachen machen kannst. Mich persönlich hat es nicht so getoucht, weil ich habe damit nichts zu tun. Aber das gibt es tatsächlich. Also, dass man
darüber. Aber er hatte die Wahl, einen Namen dafür zu entwickeln. Und er
hat ein Buch geschrieben Verbal darüber. Verbal Magic.
Verbal Magic.
So heißt dieses Buch.
Was soll man sagen? Magic for your ears.
Ja, okay, das wäre viel besser.
Verbal, das hört sich an wie,
so,
ich muss kotzen.
Aber ist das nicht korrekt auf Englisch?
Verbal?
Verbal.
Das nee, ist, verbal.
Verbal Magic, irgendwie, wo es nur darum ging, über die Sprache zu zaubern. Und es gibt tatsächlich da ein paar Kunststücke, die man am Radio erklärt und wo der Zuschauer das zu Hause dann quasi den Anweisungen Folge leistet und dann was Magisches passiert. Es sind aber ganz wenige Kunststücke. Also.
Aber du könntest jetzt nicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einen magischen.
Nein.
Wir können so tun, als. Ah, du hast ja dein Kartenspiel mitgebracht. Hier ist. Ich gucke nicht hin, ich gucke rein.
Merkt ihr eine Karte?
Ja.
Es ist. Warte mal, konzentrier dich. Herz 7.
Oh, Leute, ja, ist es!
Wahnsinn, oder?
Wow.
Ist das nicht toll?
Nächste Woche geht's weiter bei Magic for Your Ears. It's the Magic Podcast with things you can't see.
Super.
Ja. Das, gut, danke.
Ja, ganz toll.
Du heißt ja Jörg Bormann.
Genau.
Und, lieber Jörg, du hast keinen Künstlername.
Stimmt.
Warum?
Das kann ich begründen, weil.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Wir waren doch am Anfang bei dem Image.
Mhm.
Und es gab tatsächlich eine Zeit, ich sag mal so 50er, 60er, 70er Jahre, da haben Leute ihren Namen genommen und haben daraus einen Künstlernamen kreiert.
Aber nicht so, wie David Williams.
Nee, der hat tatsächlich auch keinen. Zu dem kommen wir später. Mhm. So. Und dann gab es viele Amateurzauberkünstler, die haben sich dann. Der große, wenn ich jetzt meinen Namen mal nehmen würde, Borini genannt oder der große Maltini, also immer so was italienisch klingendes, international klingendes. So und häufig war es dann so, dass diese Künstler, die diese Künstlernamen hatten,
die nicht so gut waren.
Mhm,
ja.
Und dann gab es in den 90ern, auch schwappte das nach Deutschland rüber, dass die Leute gesagt haben, wie in Amerika, wir nehmen keine Künstlernamen, sondern wir nehmen unsere normalen Namen.
Mhm.
Die Amis haben Glück mit David Williamson, das ist ein toller Name, oder Lance Burton.
Mhm.
Ja, das ist halt, das sind tolle Namen, die verwenden können, die klingen schön, auch international. Ist aber zu uns gekommen, dass viele Leute gesagt haben, auch namhafte deutsche Künstler zum Beispiel, kommen wir nochmal zu den berühmten Zauberern, die jetzt auch im Fernsehen überall zu sehen sind, Sascha Grammel. Sascha Grammel ist einer der berühmtesten, ist nun einer der bekanntesten Bauchredner. Und er macht seinen Job wirklich toll. Der kommt aus der Comedy-Zauberei, hat seinen Namen behalten. Eckhard von Hirschhausen ist ja Arzt, ist jetzt Talkshow-Master, whatever. Ja. Kommt auch aus der Zauberszene, ist auch als Eckhard von Hirschhausen aufgetreten. Haben wir die Ehrlich-Brüder, ne? Chris Ehrlich, und die haben ihren Namen auch behalten. Und so setzt sich das in der Zauberszene auch dann fort mit berühmten, namhaften Künstlern, die weltweit als Deutsche bekannt sind in der Zauberszene, wie Piet Hartling und Dennis Bär, die einfach gesagt haben, wir behalten unseren Namen. Es sind deutsche Namen, es sind normale Namen. Wir wollen nicht dieses Klischee, oh Gott, jetzt haben wir hier,
jetzt
und dann kommt irgendeiner, wo man sagt, oha, das hört sich schon nicht gut an.
Mhm,
und so kam das, dass die Leute ihren Namen behalten haben, die Guten.
Okay, also die Antwort akzeptiere ich. aber wenn wir jetzt, also das macht total Sinn. Also es ist, ich glaube auch, es gibt ja auch in der Comedy-Welt dann immer so Sachen, dass man in Titeln so ein Wortwitz oder sowas drin hat. Mhm. Und das ist sofort, wenn du so einen Wortwitz-Alleinunterhalter hast, da bist du so, das ist so irgendwie so okay für die 50er.
Ich wollte es gerade sagen, ja.
Für den Geburtstag, ja. Für 50 irgendwo aus dem Land.
Ja. Das ist das super?
Genau.
Ja, auch Phipps Asmussen hat immer noch das Publikum, ne, hat ganz schlimm Wortwitz, Humor, ja. Aber war früher, als ich noch Kind war, super lustig, heutzutage nicht mehr so.
Genau, also Humor entwickelt sich ja auch.
Entwickelt
und
sich weiter wie die Zauberkunst auch. Genau.
Und aber wenn wir jetzt einfach mal ein bisschen brainstormen, ja, und einfach, das ist, wie wäre denn, was für einen Namen hättest du? Hattest du mal darüber nachgedacht?
Nein.
Einfach nur so aus Spaß?
Nein, auf keinen Fall, gar nicht.
Nicht, dass wir das so nicht so nennen würden.
Nein. Aber es war so, es gab nie eine Option, also dass ich da überhaupt nachgedacht habe, weil ich es schon als Jugendlicher so absurd fand, als junge Leute, dann, wir saßen bei Jugendmeisterschaften und haben gesagt, ah, jetzt ich gebe mir den The Great bla bla bla. Mhm. Namen und immer was Englisches rein und das lasse ich mir noch in der Künstlerzeitschrift Magie, setze ich das da rein, dass das auch schön gesichert ist, das ist dann quasi mein Künstlername. Mhm. Und das fand ich schon als Jugendlicher so doof und habe gesagt, boah, nee, das ist mir zu doll Taubenzüchterverein-mäßig. Mhm. So, jetzt habe ich hier noch irgendeinen Namen für mich. Nein.
Also, ein Künstlername, genau, ich würde wahrscheinlich dann, wenn ich einen hätte, würde ich wahrscheinlich sowas genau im Gegensatz machen und nicht The Great Katjana. I would be like the mittelmäßige Katjana or something. The You Won't Get Your Money Back Show.
Ja. Das ist gut.
Ich habe ja auch gelesen, deswegen auch deine lange Liste von den Sachen, die du machst. Du arbeitest ja ab und zu, schreibst du Artikel für eine Zeitschrift namens Magische Welt.
Ja, also ich habe tatsächlich auch in den Fachzeitungen früher noch mehr geschrieben, meinetwegen Kongressberichte. Also da ist es dann so, man ist auf dem Zauberkongress, ich bin relativ eloquent, kann ganz gut schreiben. Und dann haben mich die Redakteure gebeten, tatsächlich dann schreib doch mal einen Kongressbericht. Oder ich habe dann auch mal in der Magie, das ist aber auch schon 20 Jahre her, mal ein Kunststück veröffentlicht, wo ich gesagt habe, okay, das ist eine Idee von mir mit vier Assen, das kann man dann mal veröffentlichen. Das ist sporadisch, dass ich dann sage, okay, ich schreibe da mal was für entweder die magische Welt oder Magie. Mhm. Genau.
Ach so. Ja. Dadurch, dass du Zauberer bist, hast du auch sehr viele andere Sachen relativ, also andocken können. Also mit Agentur, Theater,
genau.
Autor.
Richtig.
Dozent als Lehrer. Ja. Also es ist ja schon.
Genau, es funktioniert dann relativ gut.
Wie ist die, die Zusammenarbeit, beziehungsweise wie viele Zauberer gibt es denn in Deutschland?
3.500 so circa, die in der Vereinigung sind. Es gibt dann noch ein paar, die nicht in dem Dachverband organisiert sind. Es ist schwer zu sagen, aber meine Schätzung ist, dass wir in Deutschland vielleicht 4.500 Zauberkünstler haben. Hobbyisten, Sammler und Chronisten, da gehören ja alle dazu. Semi-Profis, Professionals, genau.
Jörg, hast du noch eine Frage an mich?
Ein super Abschluss? Nein.
Das war ein super Abschluss.
Da kommt der Egozentriker wieder durch. Mich interessiert nochmal der Egozentriker.
It's about me, not you. Nee,
komm, das war witzig zum Abschluss. Also.
Das war wirklich witzig. Du Zauberer und Komiker. Sehr gut. Nee, ich freue mich, dass du hier warst. Ich habe sehr viele Fragen.
Mir hat es Spaß gebracht.
Ich wollte dir nur kurz noch, das ist ein Abschluss, kleine Geschichte. Und zwar ist eigentlich nicht so lustig, aber ich hatte ja kurz ich habe ja viele Komiker gedatet und dann halt einen Zauberer. Ja. Aber er meinte, er sei Zauberer. Und er war nur so ein One-Night-Stand mehr oder weniger. Am nächsten Morgen war er verschwunden.
Ein guter Trick.
Ja, sehr guter Trick. Ich bin aufgewacht, war weg.
Wow. Und es lag ein weißes Kaninchen in deinem Bett.
Tot.
Wie der Pferdekopf beim Paten.
Er hat mir einen Trick beigebracht. Das ist auch kein richtiger Trick. Es ist wirklich nur so ein Party-Trick. Und zwar hat er mir so eine Zigarette. Ich kann jetzt eine Zigarette so drehen und ausmachen und wieder raus. Also so in den Mund rein und wieder raus. Und dann ist sie aus, ohne dass sie mir weh zu tun. Das ist schon ein cooler Party-Trick.
Party-Tricks sind immer die besten. Das ist wirklich so. Auch viele Amateure kommen zu mir und sagen, guck mal, jetzt kann ich... Ich sage, oh, toller Party-Trick, habe ich ganz vergessen. Weil wir vergessen dann viel, wenn wir in unserem Fachdasein sind. Und was einfach puristisch toll ist und einfach und ein Party-Gag ist.
Cool.
Ja.
Ich mache jetzt einen Party-Gag für euch. Das habt ihr nicht gesehen, aber wenn ihr auf unsere Instagram-Seite geht, werde ich die gleich mal in der Story hochladen und dann könnt ihr die sehen.
Es wird spektakulär.
Und damit meine ich, wahrscheinlich werde ich es als Film, als Feed hochladen, weil wir alle wissen, Story geht nach 24 Stunden weg. Also ihr wisst Bescheid. Ich habe mich sehr gefreut. Cool, dass du da warst, Jörg.
Danke.
High five.
Ja, schön.
Ciao.
Tschüss, tschüss.
Dieser Podcast wird präsentiert von Gelo Revoice. Besser gut bei Stimme.